Gut, dann begrüße ich herzlich den Patrick Westphal von der Incubus GmbH. Hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen. Incubus. Und der Patrick wird über das gleiche Thema jetzt nochmal einen etwas längeren, in dem Sinne wahrscheinlich auch ausführlicheren Vortrag halten. Und dann werden wir einfach ein bisschen länger machen. Wir haben jetzt ein bisschen Verspätung für die, die jetzt erst dazugekommen sind, weil der andere Vortrag ein bisschen länger gegangen ist. Dann begrüßen wir herzlich den Patrick und übergeben ihm das Wort und freuen uns.
Jo, vielen Dank. Also zunächst mal, der Vortrag soll wirklich ein bisschen länger sein und soll aber im Vergleich zu meinem Vorredner weniger praktisch werden, sondern eher so die Grundlagen zeigen. Also im Prinzip LXC von unten, wie das Ganze funktioniert. Und da auch mehr oder weniger nur schemenhaft. Erstmal prinzipiell zu meinem Überblick. Linux-Containers sind jetzt weniger eine in sich geschlossene Virtualisierungslösung, sondern eher ein Framework, was auf bestehenden Mechanismen aufsetzt, die halt im Linux-Kernel verfügbar sind schon. Da werde ich im Wesentlichen die Namensräume und die Control Groups ansprechen, sodass sich mein Vortrag im Prinzip in drei Teile gliedert. Zum ersten halt die Namensräume, zum zweiten die Control Groups. Und dann möchte ich in einem dritten Punkt halt zeigen, wie das Ganze in LXC zusammengeführt wird und wo gewisse Konzepte wieder auftauchen, die vorher angesprochen wurden. Zunächst zu den Namensräumen. Namensräume wurden halt mehr oder weniger gemacht, um erstmal Prozesse zusammenzufassen und im Prinzip als Ganzes irgendwie behandeln zu können und in einem weiteren Schritt dann diesen ganzen oder diesen gemeinsamen Kontext halt eine private Sicht auf eigentlich geteilte und globale Kernel-Ressourcen zu ermöglichen, sodass im Prinzip ja, der grüne wie auch der blaue Kontext da so eine eigene Sicht auf gewisse Kernel-Ressourcen hat. Und das Ganze soll natürlich auch gegeneinander so weit isoliert sein, dass man sich nicht gegenseitig in die Quere kommt, sich manipulieren kann oder halt die Sicht von einem anderen Kontext halt zugreifen kann oder von einem anderen Namensraum. Solche angesprochenen geteilten Kernel-Ressourcen können viele sein. Ich habe für mich jetzt erstmal so drei rausgegriffen, die ich sehr anschaulich finde. Es gibt da noch ein paar mehr dazu, aber später. Zunächst kann das sein ein Netzwerkstack, ganz einfach. Also ich kann einen dedizierten Namensraum schaffen, in dem mein eigener Netzwerkstack existiert. Weiterhin Hostname und Domain kann für jeden Namensraum dediziert gesetzt werden, also für jede Gruppe von Prozessen, die in einem Namensraum zusammengefasst ist. Ich kann darüber hinaus auch diverse Mount-Status für jeden Namensraum halt separat verwalten. Wenn man sich das Ganze mal in so einer Prozesssicht betrachtet, also was wir hier haben ist, ich zeige es am besten hier, wenn ich Maus zeige, okay. Also was wir hier haben, ist einfach ein System, was irgendwann mal gestartet wurde. Es wurden halt ein paar Gettys geforkt, ein paar Daemons und ein paar Logins. Und was man sieht, ist halt, dass global gewisse Sachen gesetzt sind. Also dieses System, was gerade läuft, hat halt einen Hostnamen, hat drei Netzwerk-Devices, Loopback, ETH0, ETH1 und diverse Wechselmedien eingehangen, die halt dadurch im Dateisystem verfügbar sind. Und was man jetzt machen kann, ist halt beispielsweise diesen Prozess Foo in einen eigenen Namensraum kapseln. Und das heißt, für Foo sieht die Welt jetzt so aus, wie das in dem grauen Kästchen gegeben ist. Oder kann man die Welt so anpassen oder die Sicht auf die Dinge so anpassen, dass es so aussieht wie in dem grauen Kästchen. Dass Foo selber einen ganz anderen Hostnamen bekommt, als der in diesem Root-Namensraum, sage ich mal. Und weiterhin bekommt Foo halt ein Loopback-Device dediziert für diesen Namensraum zugewiesen. Das ist auch der Grund, warum bei den LXC-Containern, wenn man da sagt, hat man halt auch nur ein Loopback-Device. Das ist im Prinzip so der Hintergrund. Und ja, weiterhin kann man hier dann auch ganz andere Dateisysteme einhängen und aushängen, unabhängig von dem, wie das in dem Root-Namensraum der Fall ist. Dann kann man bezüglich des Netzwerks natürlich auch noch weitere Sachen machen, nämlich Netzwerk-Devices aus dem Root-Namensraum in diesen Foo-Namensraum rein verschieben. Oder man kann halt so eine Sache machen, wie dass man sich so ein VETH-Pärchen nimmt, was im Prinzip so eine Layer-2-Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen solchen Namensräumen ist. Also man kann sich hier auch vorstellen, dass man noch weitere, wo ist der Mauszeiger da, dass man noch weitere solche Namensräume sich schafft und dort im Prinzip so ein kleines Netzwerk über Frauital Interfaces sich zusammenbauen könnte. Jo, eine kleine Demo. Dazu habe ich immer was vorbereitet. In groß, ist das groß genug? Gut. Also was ich hier habe, sind zwei Root-Shells. Das eine nenne ich jetzt mal Namensraum 0. Da möchte ich im Prinzip keine neuen Namensräume erstellen. Und in der anderen, mit der gelben Schrift, möchte ich halt so ein bisschen neue Namensräume erstellen und zeigen, wie sich das Ganze gegeneinander verhält. Um jetzt so einen Namensraum Namensräume anzulegen, benutzt man das Programm Unshare. Und Unshare bietet halt in den Optionen auch in etwa das, was ich schon angesprochen hatte, also Mount-Namensräume, UTS, also Hostname- und Domain-Namensräume, IPC lasse ich jetzt mal außen vor und halt die angesprochenen Netzwerk-Namensräume. Benutzt wir das Ganze so, dass man im Prinzip die Option angibt und dann ein Programm, was man ausführen will. Dann nehme ich mal die Bash, damit ich hier noch was tippen kann. Und wie wir sehen, hat sie jetzt erstmal nicht so viel getan. Wenn man sich aber mal, also fangen wir mal beim Netzwerk an, wenn man sich jetzt mal die verfügbaren Netzwerk-Devices anschaut, ist es halt, wo wäre das gedacht, ein Loopback-Device, wie quasi vorausgesagt. Auf dem eigentlichen Host gibt es natürlich ein bisschen mehr. Hier haben wir Loopback, ETA0, WLAN0 und USB0. Und was ich damit zeigen will, ist halt, dass halt hier netzwerkmäßig das Ganze schon getrennt ist. Also dieses Loopback-Device, was hier mit der 1 nummeriert ist, ist halt ein anderes als dieses mit der 5. Und diese Trennung funktioniert halt, oder diese Isolation funktioniert auch in beide Richtungen. Also wenn ich jetzt hier einfach mal ein Netzwerk-Device in diesem Namensraum anlege, ist es halt von außen nicht sichtbar. Zum Beispiel kann ich mal eine Bridge anlegen. So. Das ist im Prinzip ein Software-Switch, der halt auch als Device jetzt auftaucht in dem Namensraum und natürlich nicht in dem Root-Namensraum. Hier sind nach wie vor Loopback, ETA0, WLAN0, USB0. Weiterhin habe ich gesagt, dass man Devices zwischen den Namensräumen hin und her verschieben kann. Das Ganze geht analog auch mit IP. Der Befehl ist hier IP-Link-Set-Net-Namespace. Dann gebe ich irgendwie Namensraum an und sage, welches Device, nehme ich mal USB0. Und hier ist es halt so ein bisschen problematisch bei der Angabe des Namensraums. Die haben ja nicht wirklich Namen, daher wird das in dem Fall so gehandhabt, dass hier die PID von einem Prozess in dem Zielnamensraum angegeben wird. Sodass ich hier mir erstmal die PID von der Bash hole, hier einfüge und bupp. Da waren es nur noch 3. Also hier sind dann in diesem Root-Namensraum nur noch Loopback, ETA0, WLAN0 und das verschwundene USB0 taucht dann hier wieder auf. So, das nur ganz kurz zu den Möglichkeiten, die man da bezüglich Netzwerk hat. Dann sagte ich ja auch, dass Mount-Status unabhängig voneinander gehandhabt werden können. Momentan eingehangen auf dem System ist... Es sind halt diverse Sachen, was jetzt hier, worauf ich jetzt erstmal den Fokus richten möchte, ist halt dieses, ein DevSDR6 nach /MNT. Das ist genauso, wurde so von dem Root-Namensraum übernommen, als ich den anderen Namensraum erstellt hatte. Und jetzt kann ich zum Beispiel da reingehen, also ich Audio, und kann versuchen, das Ganze zu unmounten, was in dem Namensraum 0 natürlich fehlschlägt, weil ich mich da drin befinde und damit das Ganze in dem Sinne busy ist. Das hindert mich aber in einem anderen Namensraum nicht daran, das Ganze zu unmounten. Und hier taucht es auch gar nicht mehr in der Mount-Tabelle auf. In dem Root-Namensraum natürlich nach wie vor. Also das Ganze ist auch hier unabhängig voneinander und kann halt separiert voneinander gehandhabt werden. Jo, zum Schluss dann noch das Hostname, das ist auch sehr plastisch. Also momentan heißt dieser Host hier Penteos, kann das Ganze natürlich auch lalala nennen. Ups. Dann heißt es lalala, wenn ich jetzt eine neue Bash starte, sieht man das dann auch an dem Bash-Prompt, dass das Ganze lalala heißt. Und ja, auf der anderen Seite ist Der Hostname nach wie vor Penteos. Wenn ich hier eine neue Bash starte, ändert sich daran auch nichts. So. Gut. Also das nur als kleine Demo, um zu zeigen, wie man da gewisse Kontexte in Namensräumen voneinander abschotten kann und hier im Prinzip schon so den Aspekt der Isolierung so ein bisschen bezüglich Virtualisierung schon im Kernel drin hat. Also. Und demgegenüber gibt es halt auch noch die andere Seite, die neben der Isolierung halt wichtig ist für die Virtualisierung, nämlich die Ressourcenkontrollen, was mit den Control Groups abgebildet wird, was im Prinzip auch im Kernel drin ist und damit halt nicht mit Alexey daherkommt, sondern eingebaut ist. Dazu erstmal allgemein halt Control Groups seit ein bisschen mehr als ein Jahr, glaube ich, halt im Mainline-Kernel und damit in eigentlich allen Distributionen verfügbar. Ist ein ähnlicher Ansatz. Auch hier sollen Prozesse zu sogenannten Prozessgruppen oder Control Groups zusammengefasst werden, sodass man die halt als Ganzes bezüglich Betriebsmitteln restringieren kann, sodass man beispielsweise eine verfügbare Systemressource oder ein Betriebsmittel beispielsweise nur in Anteilen für so eine Prozessgruppe sichtbar macht oder halt die auf die aufteilt oder so. Und das Ganze ist schachtelbar, also ich kann in so einer Gruppe dann noch eine neue Gruppe bilden und das Ganze so tiefer schachteln, wie ich möchte und auch unterschiedliche Betriebsmittel da restringieren in unterschiedlichen Hierarchieebenen der Schachtelung. Und das Ganze wird im Gegensatz zu Unshare nicht mit einem Binary gesteuert, sondern dafür gibt es ein dediziertes, extra dafür geschaffenes virtuelles Dateisystem, mit dem man das Ganze verwaltet. Die angesprochenen Betriebsmittel können sein, zum Beispiel die CPU, also Prioritäten für Rechenzeit oder halt Hauptspeicher, wie viel man dafür einer gewissen Gruppe von Prozessen zur Verfügung stellt oder Device Nodes, dass man sagt, Gruppe XY darf Device XY nicht sehen, also darf keine USB-Devices haben oder wie auch immer. Man kann weiterhin die I/O-Bandbreite für Block-Devices halt, kann man priorisieren pro Prozessgruppe oder halt Netzwerkpakete markieren, die aus so einer Prozessgruppe heraus generiert werden. Und schließlich kann man noch den Prozesszustand, also ob solche Prozesse laufen oder angehalten sind, kann man auch pro Prozessgruppe einstellen. Die angesprochenen Betriebsmittel werden über sogenannte Subsysteme verwaltet. Diese Subsysteme oder welche Subsysteme verfügbar sind, sieht man, wenn man einfach mal so ein CAT PROC C-Groups macht. Das ist eine recht aktuelle Ausgabe. Die Subsysteme hier sind zum Beispiel CPU-Set, mit dem man dediziert CPUs an so eine Prozessgruppe zuweisen kann oder halt Speicherknoten, wenn man eine NUMA-Architektur hat. Man kann mit CPU Prioritäten vergeben, die halt vom Kernel Scheduler dann berücksichtigt werden. Man kann mit CPU Act gewisse Statistiken bezüglich verbrauchter CPU-Zeit und so weiter pro Prozessgruppe halt dann auslesen. Man hat mit dem Memory Subsystem halt die Möglichkeit, Speicherbegrenzung vorzunehmen, also dass man beispielsweise 4 GB verfügbar hat im System und davon halt der Prozessgruppe nur 2 zugesteht. Man kann Device Nodes oder die Sichtbarkeit von Device Nodes halt steuern mit Black- und Whitelists. Weiterhin hat man die Möglichkeit, mit dem Freezer halt so eine Prozessgruppe mit einmal anzuhalten. Das ist recht interessant, wenn man sich überlegt, dass alle geforkten Kinder eines Prozesses, der in einer bestimmten Prozessgruppe ist, diese Prozessgruppe auch erben. Also man könnte hier beispielsweise eine Forkbombe mit einem Schnipp halt anhalten mit all seinen Kindern, weil die alle in der gleichen Prozessgruppe sind. Und man kann sie auch wieder starten, wenn man das möchte. Schließlich hat man noch das NetClass-Subsystem, mit dem man halt Pakete markieren kann. Damit selber hat man noch nicht so viel gekonnt, aber man kann jetzt im Prinzip externe Programme wie TC benutzen, um da Traffic Shaping zu machen und gewissen Prozessen halt die Bandbreite so ein bisschen runterzudrehen. Analog halt Block.io, da wird halt der IO-Scheduler manipuliert oder der IO-Scheduler berücksichtigt da gewisse Prioritäten, die man dieser Gruppe gegeben hat. Jo, hier wieder diese PS-Tree-Sicht auf das Ganze, wieder gleiche System, gleiche Prozesse und was in diesem Was man hier sieht, ist halt, dass gewisse Betriebsmittel oder Ressourcen halt verfügbar sind in dem System. Und auch jetzt kann ich wieder hergehen und kann sagen, Foo bekommt ein eigenes C-Group. Und jetzt passe ich für Foo die verfügbaren Sachen halt insofern an, dass ich dem beispielsweise die CPU runterdrehe, dass er halt, dass die Priorität halt runtergedreht wird und der weniger oft, sage ich mal, die CPU bekommt. Ich kann sagen, er kriegt nur Anteile Speicher von dem, was global verfügbar ist. Und ich verbiete Foo, auf USB-Devices und Mäuse zuzugreifen, indem ich die Blackliste und drehe auch die IO-Bandbreite runter. Wenn man da nochmal genauer hinschaut, kann ja Foo noch weitere Subprozesse haben oder weitergefolgte Prozesse haben, zum Beispiel Subfoo 1 und Subfoo 2. Diese teilen sich im Prinzip all die für diese graue C-Group festgelegten Ressourcen, teilen sich im Prinzip durch alle Teilnehmer dieser C-Group, also alle Prozesse, die von Foo gefolgt werden. Man kann natürlich auch hergehen und für Subfoo 1 und Subfoo 2 noch eine blaue und noch eine grüne C-Group anzulegen und hier weiter restringieren, dass man sagt, Subfoo 1, der kriegt keine Block-Devices mehr, was hier durch die Blöcke angedeutet ist, der muss jetzt mit Floppy machen und ganz wenig Memory. Oder halt Subfoo 2, der kriegt ein bisschen mehr Speicher und darf aber keine Floppies haben. Und was man hier auch sehen soll, ist halt, dass man nicht alle Sachen neu definieren muss. Also das, was jetzt nicht explizit neu restringiert wurde, wird halt einfach von der C-Group darüber übernommen. Also im Prinzip die Prioritäten für das IO-Scheduling und normale Scheduling sind die gleichen wie bei Foo. Und außerdem sollte halt auch klar sein, dass beispielsweise beim Speicher, wenn man jetzt 4 Gig im System hat und die graue Control Group mit auf 2 Gig restringiert, dass man weder in der blauen noch in der grünen mehr als 2 Gig vergeben kann. Also das Ganze lässt sich nur noch nach unten drehen, nicht mehr nach oben, weil das im Prinzip die ressourcenmäßige Sicht auf die Welt dann ist und man dann im Prinzip immer sich an der C-Group darüber orientieren muss. Ja? Mal wiederholen.
Hallo, hallo. Die Frage ist, wenn ich jetzt den grauen Kasten auf 2 GB limitiere zum Beispiel, dann habe ich aber grundsätzlich immer noch die vollen 4 im Hauptsystem zur Verfügung, wenn, sagen wir mal, nur 500 MB belegt sind in dem grauen Kasten. Dann wären 3,5 noch im Hauptsystem da.
Genau, genau. Also okay. das Hauptsystem hier oben ist im Prinzip gar nicht restringiert. Also die Frage habe ich mir selber noch nicht gestellt, aber ich glaube, wenn das Hauptsystem, also diese Root C-Group schnell genug ist, kann die sich auch allen RAM nehmen, ohne dass die graue Box oder die graue C-Group überhaupt 2 Gig kriegt. Also das sind keine Garantierten, das ist eine Obergrenze.
Naja, das ist ja das, was es eigentlich spannend macht, jetzt mal von der Performance abgesehen, gegenüber KVM oder so. Ne? Also man hat ja dann wirklich geshared Memory und verbraucht nur das, was die auch da drin brauchen.
Genau.
Danke.
So.
Genau.
Es gibt noch eine Frage.
Kann ich mir vom Hauptsystem irgendwie vernünftig Übersicht verschaffen? Also wenn ich das alleine mache, ist das ja kein Problem. Wenn ich jetzt mit 10 Leuten, die jeder 15 Subsysteme da haben, das mache, dann habe ich überhaupt keine Ahnung mehr. Oder kriege ich irgendwie einen Überblick, was jetzt wer wo verbraucht?
Komme ich dann dazu, das ist kein schöner Überblick, aber es ist irgendwo hinterlegt, wer wie viel benutzt. Also zeige ich dann gleich. Also das ist im Prinzip das, wo ich jetzt gerade darauf zuarbeite. Das Ganze, also
es gibt so direkt noch eine Frage, wenn du die zulassen möchtest.
Ja, klar.
Ja, okay.
Weil es gerade zum Thema passt, gibt es denn sowas wie Memory Unification? Also so Copy-and-Write-Mechanismus, dass du halt richtig mit Hardlinks Ressourcen sharen kannst?
Im Dateisystem, oder?
Ja, also wenn du das im Dateisystem innerhalb verschiedener Container als Hardlinks austauschst, dann würde es der Kernel ja erkennen, dass er genau diese Library beispielsweise schon geladen hat.
Also würde ich nachher noch drauf kommen, geht alles. Also du kannst all das machen, was du mit Mount machen kannst und mit LN. Du hast ja im Prinzip im besten Fall ein Dateisystem, wo alles drin läuft. Und da kannst du Bind-Mounts benutzen, translucente Dateisysteme, alles und das Ganze alles in eine Config packen und benutzen. Also
okay, aber das Skript müsste man sich noch selber schreiben, ist noch nicht fertig.
Nee, das bildet die Config ab. Also es gibt eine Config, in der man recht viel eintragen kann Und das ist halt auch für mich der spannendste Punkt, was mir halt auch am meisten Spaß gemacht hat, dass ich mir im Prinzip ein System aus ganz vielen kleinen Splittern mit einem Mal zusammenbauen lassen kann. Und im Prinzip, sei es jetzt irgendwelche Versionen von irgendwelchen Programmen, Datenbank etc., kann ich mir dann im Prinzip einfach durch Bindmounts oder dass ich mir Teile Read-Only hinlege und eine transzendente Schicht mit AFS2 drüberlege oder so, kann ich mir da so ein ganz, ganz individuelles System halt auf Knopfdruck zusammenbauen. Die Config kann ich mir mit einem Skript generieren. Das ist halt für mich das Coole an der ganzen.
Danke.
Okay. Soweit erstmal die Theorie. Das Ganze kann man natürlich auch praktisch verwenden. Dazu mountet man einfach das angesprochene virtuelle Dateisystem mit diesem Mount-Befehl. Das kann ich ja gerade mal machen. Hier kann ich jetzt mit O im Prinzip angeben, welche Subsysteme ich verwenden möchte. Ich kann das auch weglassen, dann werden implizit alle Subsysteme verwendet. Und als Standardpfad hat sich, glaube ich, rausgebildet SysFS C-Group. Weiß ich nicht, ob das jetzt Debian oder Arch spezifisch ist. Also den gibt es auf jeden Fall. Man kann das aber hinmauten, wo immer man möchte. Da ist jetzt wieder wenig passiert. Aber wenn man da mal reinschaut, sieht man jetzt hier ganz viele solche Dateien, die teilweise nur lesbar sind, wenn es halt so eine Counter sind, die man auslesen kann, oder nur schreibbar. Und man sieht halt auch an diesen Dateien, über den Dateinamen auch schon, zu welchen Subsystemen das Ganze gehört. Und das, was man hier im Prinzip sieht, sind all die Schalter für die ganzen Sachen, die ich angesprochen habe, für diese Root-C-Group. Also im Prinzip hat jede C-Group genau diese Dateien in etwa, in die man halt was reinschreiben kann oder aus denen man was auslesen kann. Und das ist im Prinzip die Root-C-Group. Hier könnte man Sachen auslesen. Da stehen teilweise noch ein bisschen unsinnige Werte drin. Beeindruckend. Naja, jedenfalls das ist halt diese Root-C-Group. Wenn man selber jetzt noch eine eigene C-Group anlegen möchte, kann man das im Prinzip auch über Dateisystemoperationen, da es sich ja hier um ein virtuelles Dateisystem handelt, mit makedir, beispielsweise lt. Und damit habe ich jetzt einen Ordner LT angelegt. Wer hätte das gedacht? Aber man sieht im Prinzip hier auch diese Abbildung, dass diese ganzen kleinen Dateien hier, das sind die ganzen Schalter für die ganzen Ressourcenrestriktionen, und Ordner sind in dem Kontext einfach Control Groups. Und ich sagte vorhin, ich kann die Schachteln, also könnte ich hier auch noch einen Test 03 beispielsweise anlegen. Da habe ich dann in dem Ordner LT unter anderem noch einen Ordner Test 03. Und was man auch sieht, ist halt, was ich schon sagte, dass auf jeder Ebene halt diese ganzen Schalterdateien halt da sind, in die ich dann was reinschreiben kann oder was auslesen. So, also nochmal zur Wiederholung: Control Group anlegen mit makedir, Control Group entfernen, rmdir, was ein bisschen komisch ist, weil eigentlich noch Dateien drin sind, aber das funktioniert so. Also nicht mit rm-r oder so, sondern rmdir löscht halt das Verzeichnis mit den ganzen Schalterdateien da drin. Genau. Jetzt haben wir im Prinzip so eine Control Group angelegt und wollen in dem nächsten Schritt eine Ressourcen einstellen. Das Ganze funktioniert, wie gesagt, auch über Dateisystemoperationen. Man kann sich zum Beispiel anschauen, bestimmte Schalterdateien, sage ich jetzt mal, oder Ressourcendateien haben schon einen festgelegten Wert in die Zahl eingeschrieben, sobald man das C-Group Dateisystem gemountet hat. Das kann man sich beispielsweise anschauen bei CPU Shares, was im Prinzip diese Wichtung bezüglich der Rechenzeit angibt, also die Priorität bezüglich der Rechenzeit. Da ist 1024 so der Standardwert, den kann man höher drehen, dann hat man eine höhere Priorität, man kann den runterdrehen, dann hat man eine niedrigere Priorität. Und um jetzt beispielsweise die Priorität zu halbieren, benutzt man halt einfach Echo und eine Ausgabeumlenkung in diese Datei rein und sie da das steht drin, und das ist ab dem Moment auch gesetzt für den Kernel, für das Scheduling, und wird halt auch so umgesetzt. Was wir natürlich noch nicht haben, wir haben noch keine Prozesse in der Control Group drin, weshalb den Wert zu setzen erstmal ein bisschen sinnfrei war. Zum Setzen oder zum Einschreiben von gewissen Prozessen in so eine C-Group benutzt man auch eine der vielen Dateien, die in jedem Ordner verfügbar ist, nämlich Tasks. Und in Tasks steht, nachdem wir die angelegt haben, diese C-Group, erstmal nichts drin, was logisch ist, weil wir haben ja erstmal nur eine leere C-Group erstellt. Und um da gewisse Prozesse einzuschreiben, nutzt man halt deren PID. Wenn ich hier beispielsweise die PID von dieser Bash hier nehme, 597, kann ich den dann auch wieder mit Eingabeumlenkung und Echo, hier mit Ausgabeumlenkung und Echo da reinschreiben. Und wenn ich dann Cat davon mache, sehe ich zunächst einmal die 597, was im Prinzip die Bash ist, von der ich das losgefeuert habe. Und da ich ja sagte, dass Prozesse oder Kinder von Prozessen die entsprechende Control Group erben, ist im Prinzip hier auch noch eine 1930 drin. Das ist im Prinzip das Cat, was diesen Aufruf ausführt. Das kann man natürlich auch noch weiterführen. Wenn ich noch eine Bash in der Bash ausführe und das Ganze nochmal aufrufe, sehe ich dann halt wieder die 597 für die Bash hier oben. Die 1931, das ist diese Bash, und die 1932, das ist das Cat. Und entsprechend ist halt auch diese Task-Datei von dieser Root-C-Group etwas länglich, weil dort ja alle Prozesse im System eingetragen sind. So, damit sollen im Wesentlichen halt so diese zwei Seiten dargestellt sein. Auf der einen Seite die Isolation, wo man halt mit eigenen Namensräumen halt so ein System mehr oder weniger einsperren kann und dem private Sichten geben kann. Und auf der anderen Seite halt die Ressourcenverwaltung mit C-Groups. Und auf dem Ganzen setzt jetzt halt Linux Containers auf und bildet halt die Möglichkeit oder bietet die Möglichkeit, das Ganze an einer Stelle halt zu bedienen und zusammenzufassen. Linux Container selber, der initiale Commit auf der SourceForge-Seite war 2008, also ist noch ein recht junges Projekt und leichtgewichtige Virtualisierungslösung, was überall stand, hattest du ja auch. Und bietet halt, also ist halt recht gut durchskalierbar bezüglich der Kapselung. Also ich kann da halt von so einer minimalen Isolierung, wo ich halt so einem Prozess einfach nur beispielsweise einen eigenen Netzwerknamensraum gebe und den ein bisschen an Ressourcen drehe, bis hin zu so Containering, was vorhin ja auch gezeigt wurde, wo man so Dinge machen kann, irgendwie in Richtung OpenVZ. Und halt das Ganze, wie gesagt, in einem einheitlichen Command-Line-Interface und einer Config, in der alles drinsteht, die recht umfangreich sein kann. Die zwei Betriebsmodi wurden noch schon angesprochen vorhin, immer LXC Execute und LXC Start. Im Groben kann man das sich so veranschaulichen, dass man sagt, okay, LXC Execute ist sowas wie eigener Namensraum, eigene Control Group Restriktion, und LXC Start hingegen, kommt halt noch ein Change Root dazu, also dass man diesen Prozess halt nochmal einsperrt, dass man dann ein Init starten kann und im Prinzip so einen ganzen Container hochfahren kann. Das eine eignet sich beispielsweise, wenn man einen Webserver einfach den RAM begrenzen möchte und dem ein eigenes Netzwerkinterface geben möchte. Und auf der anderen Seite halt, wie schon gesagt, Containering. Wie genau ein Linux-Container aussieht, hatten wir vorhin eigentlich schon gesehen. Ich zeige es nochmal kurz. Also wie gesagt, unter einem definierten Pfad, bei Debian ist es auch varlib-lxc, hat man dann halt verschiedene Ordner liegen, die so heißen wie die VM selber oder wie dieser Container selber. In diesem Ordner liegt dann eine Datei config, die halt auch, also die per Konvention config heißt, aber auch anders heißen kann. Und es gibt ein rootfs-Verzeichnis, was auch anders heißen kann. Und das, was man hier sieht, ist im Prinzip das, was nach dem Changeroot vorgefunden wird. Also hier so eine Betriebssystemumgebung, hatten wir vorhin schon gesehen. Die Config selber, hatten wir uns vorhin auch schon angeschaut, die kann, wie gesagt, sehr umfangreich sein. Hier kann man viele Sachen einstellen, vom Hostname bis über das, was jetzt auf die Frage da drüben halt hinausgeht, dass man einzelne Mount-Entries eintragen kann. Also ich kann hier im Prinzip in so eine Mount-Zeile, die hier umgebrochen ist, kann man im Prinzip all das reinschreiben, was man auch in die FS-Tab schreiben würde. Und kann sich da zum Start eines solchen Containers halt im Prinzip aus 1000 Quellen bedienen und da eine Gesamtsicht draus bauen. Und was man halt auch sieht, sind halt, dass man halt alles das einstellen kann, was man auch mit C-Groups einstellen kann. Dazu nochmal kurz die Übersicht, was alles möglich ist. Also Hostname, Netzwerk, halt da der Typ, VETH, physisches Device durchreichen, Mac-WLAN oder gar nichts. dann halt IP-Adressen setzen. Man kann halt das Routing schon vorbereiten, indem man ein Standard-Gateway angibt für die für den Container, der gestartet wurde, MAC-Adressen. Und man hat auch die Möglichkeit, so eine Upscripte oder Verweise auf Upscripte zu hinterlegen, die halt ausgeführt werden auf dem Host, wenn der Container gestartet wurde. Wenn man beispielsweise dann noch nachträglich irgendwie was am Routing drehen will oder an der Firewall, geht das damit. Dann halt, wie gesagt, der Punkt, den ich am wichtigsten finde, halt das mit den Mount Points, dass man sich da über die Containergrenzen hinweg halt aus allen möglichen Quellen da Sachen reinziehen kann. Für den Fall, dass es halt so eine Containering-VM ist, halt das Root-File-System, wo das Change-Root reingemacht wird. Dann halt Control-Groups, wo man alles das einstellen kann, was ich bei den Control-Groups angesprochen hatte. Und man hat halt noch die Möglichkeit, mit Drop-Capabilities anzugeben, welche Capabilities nach dem Start weggeworfen werden sollen, weil das Ganze lässt sich standardmäßig halt nur als Root starten. Und wenn man den Webserver da mit dem einen Netzwerkinterface da in so einen Container packen will, kann man hier schon mal so ein bisschen aufräumen und all das loswerden, was möglicherweise sicherheitsrelevant sein könnte. Das Command-Line-Interface, das hatten wir vorhin genauso auch schon gesehen. Ich würde jetzt hier nochmal kurz durchrennen, was da was ist. Zunächst lxc-attach, damit kann ich halt einen Befehl vom Host aus in diesem Linux-Container ausführen. Also ich kann halt sagen lxc-attach -f oder so und das wird dann halt in diesem Container ausgeführt. Mit lxc-cgroup kann ich die cgroup-Einstellung von diesem Container auslesen und kann hier halt auch zur Laufzeit verändern. Mit check-config kann ich den Host prüfen, ob man da LXC überhaupt drauf laufen lassen kann. Also was man hier sieht, ist halt einfach, dass geprüft wird, ob hier Namespaces verfügbar sind und Control Groups und halt noch so ein paar Netzwerksachen. Dann gibt es ganz tolle Binaries für Checkpointing Restart, was noch nicht implementiert ist. Also wenn man das aufruft, kriegt man dann hier den Fehler Function not implemented. Also ich glaube, da wird aber auch gerade dann gearbeitet, dass das reinkommt. Also das gab es, glaube ich, vor einer ganzen Weile mal, dass ein Kanadier da, glaube ich, ankam mit über 100 Patches, die er mit einmal da eingebaut haben wollte. Den haben sie so ein bisschen zurückgewiesen, aber der arbeitet noch immer daran. LXC-Clone wurde schon gesagt, halt, da kann man so einen Container klonen ganz einfach, mit LXC-Konsole auf die Getty-Konsole zugreifen. Mit Create und Destroy wurde ja vorhin auch schon gezeigt, halt einen Container anlegen, entweder so als Dummy-Container mit Standarddateien, also wo dann halt das rootfs leer ist und die Config auch leer, glaube ich, oder halt mit Angabe von solchen Templates. Destroy räumt das Ganze wieder weg. LXC-Execute, Start-Stop halt zum Starten und zum Stoppen. Mit Freeze, LXC-Freeze und Unfreeze kann man den ganzen Container anhalten. Da wird im Prinzip durchgegriffen auf dieses Freeze-Subsystem, was ich vorhin schon vorgestellt hatte. LXC-Info hatten wir schon gesehen, dass man so Container, nee, das hat man nicht gesehen, wir hatten LXCLS gesehen, da kann man sich Container-Infos anzeigen lassen für einen bestimmten Container, also wie ist der Status, wie ist die PID von dem ersten Prozess in diesem Container oder wenn er gestoppt wird, dann halt -1. Mit LXC-Kill hat man ein Kill für Container. Also da kann man, das lässt sich im Prinzip, also das handhabt sich im Prinzip wie das normale Kill, nur dass man da nicht eine PID angibt, sondern einen Container und das Kill kümmert sich selber darum, dass es den richtigen Prozess da in den Kopf schießt dann. LXCLS, das hatten wir gesehen, zeigt halt die laufenden und die verfügbaren Container an. Mit LXC-Monitor habe ich ein Tool, was erstmal nach dem Aufruf blockiert. Und mir dann im Prinzip nach und nach zeilenweise rausschreibt, wenn sich irgendwie der Status von diesem Linux-Container geändert hat. Also in dem Fall wurde gestoppt, ist gestoppt, wurde gestartet, läuft, wurde nochmal gestartet, läuft, bricht ab, stoppt, gestoppt. Ich kann vom Host aus einen Netstart in dem Container machen, mit dem LXC-Netstart, analog dazu LXC-PS, dass ich ein PS machen kann in dem Container. Ich habe mit LXC-Setcap und Set-UID die Möglichkeit, gewisse Capabilities und Rechte halt an die Binaries und Skripte zu hängen, sodass ich dann letztlich doch die Möglichkeit habe, das Ganze von unprivilegierten Nutzern starten lassen zu können. Das ist natürlich die Frage, will man das, aber naja, es ist auf jeden Fall möglich. Es gibt ein LXC-Unshare, was im Prinzip noch ein erweitertes Unshare ist zu dem, was ich eingangs gezeigt hatte, weil dieses Unshare kann eben noch ein paar mehr Namensräume handhaben, die verfügbar sind, nämlich PID-Namespaces, wo Prozess-IDs virtualisiert werden können. Das heißt, es kann in so einem Container einen Prozess mit der PID 1 geben, ohne dass sich das mit dem eigentlichen System hackt. Und es gibt noch die Möglichkeit, User-IDs zu virtualisieren, was halt auch recht wichtig ist. Das gibt es auch noch nicht so lange. Vor einiger Zeit war es dann noch so, dass der Root in dem Container halt auch Root auf dem System war und so Sachen wie Proxys-RQ-Trigger auch nicht virtualisiert wurden und auch in dem Host sichtbar waren, in der VM sichtbar waren. Und da kann man ja mal ein C reinschreiben, da ist dann aus. Gut, LXC-Version gibt halt die Version an von den LXC-Tools und mit LXC-Wait habe ich noch wieder die Möglichkeit, einen Prozess zu starten, der so lange blockiert, bis der angegebene Container halt in einen gewissen Zustand übergeht. Gut, damit möchte ich das Ganze abschließen. Ich hoffe, dass halt so ein bisschen damit klar geworden ist, worauf die Linux-Container aufbauen und wie sie das Ganze zusammenführen. Und wie gesagt, dass das Ganze halt ziemlich flexibel ist oder dass die VMs, die man da erstellen kann, sehr unterschiedlich sein können, sehr speziell sein können und sehr halt auch im Grad der Kapselung sehr weit fächerbar sind. Gut, damit wäre ich durch und danke für die Aufmerksamkeit.
Dankeschön. Ich denke, das war schon mal ein sehr tiefer Einblick. Wenn es jetzt noch Fragen gibt, dann.
Du hast ja gesagt, dass man die einzelnen Container ganz gut begrenzen kann, dass sie eine gewisse Grenze nicht überschreiten. Hm? Gibt es sozusagen das Gegenstück, so eine Art Quality of Service, eine gewisse Mindestgarantie für irgendwelche Ressourcen?
Wüsste ich jetzt nicht. Also, kleinen Moment. Also, ich nehme an, du meinst jetzt beispielsweise Hauptspeicher. Also, das sind da die Schalter, die verfügbar sind. Sieht nicht so aus. Also, ich glaube nicht.
Weitere Fragen?
Ich wollte nochmal den Sicherheitsaspekt beleuchten, war ja gerade angesprochen ganz zum Schluss, dieses LXC, dieses Unshare, wie es aussieht. Also gerade mal im Gentoo-Wiki geguckt, da steht noch drin zu LXC Major Drawback sozusagen, wenn man jemanden in diesem Container Root gibt, dann kann er da ausbrechen. Wie ist da so der letzte Stand und was sind die Entwicklungen?
Na, momentan, also das, was ich hier drauf habe jetzt, ist direkt das Target-Set von der Seite, was ich mir letzte Woche oder so gebaut habe. Da sind ganz offensichtlich diese User Namespaces schon drinnen. Und das heißt, vom Host aus, also ist der Root in dem Container irgendwer mit einer UID größer 1000. Also da sollte nichts mehr passieren. Es war aber so, dass zum Beispiel bei den letzten Chemnitzer Linux-Tagen der Erkan Erkan Jana seinen Vortrag damit beendet hat, dass er einfach mal, glaube ich, ein C aus einem Container da nach Proxys RQ-Trigger geschrieben hat und dann das ganze System gecrashed ist. Also das ging noch bis vor kurzem, ist für die Zukunft aber, denke ich mal, kein Problem mehr.
Wenn man ein Device in mehreren Containern mountet, wie ist es mit den Zugriffskollisionen?
Ich denke halt nicht anders, als wenn man das auf dem Host mehrmals mountet. Also das ist, denke ich mal, kein Unterschied.
Wie viel ist deiner Ansicht nach eine gute Zahl, was man auf so einem Host an Containern unterbringen könnte? Und sind die Prozessräume getrennt? Das heißt, wenn ich da eine PID habe, ist die dann global oder wird die für jeden Container einzeln nochmal durchgezählt?
Das ist halt was hiermit möglich wurde, was ich damit sagen wollte, diese PID-Virtualisierung vom Host aus laufen dann einfach ein ganz paar Prozesse, da sieht man halt alle PIDs durchlaufen. Aus der Sicht von dem Container ist es aber so, dass es einen Prozess 1 gibt. Also kommt halt da, wie das bei den Namespaces halt rüberkommen sollte, auch darauf an, von wo man drauf schaut. Also die Erweiterung, dass es eigene PID-Namespaces gibt, ermöglicht das halt eben, dass es da einen Prozess 1, ein Init in jedem Container geben kann, ja.
Daraus kann man dann aber folgern, dass da ja die Anzahl der PIDs unter Linux auf 32.000 begrenzt ist, die Anzahl der Prozesse in allen Containern zusammen auf 32.000 nicht überschreiten kann.
Kann man folgern, ja. Achso, und zu der Frage, wie viel, es kommt halt drauf an, oder wie viele Container denn sinnvoll sind, kommt halt auch drauf an, was man jetzt begrenzen will. Wenn man beispielsweise als den begrenzenden oder die begrenzende Ressource den Hauptspeicher hat, kann man sich das ja ganz einfach ausrechnen, wenn man pro Container, was ich, einen Gig vergeben will, hat man halt so viel, wie man Gigabytes an Hauptspeicher minus 1 oder so hat, so viel VMs kann man dann starten, ja.
Ich habe noch eine Frage zur Interprozesskommunikation. Wenn ich jetzt zwei Container laufen habe, muss ich unbedingt übers Netz gehen oder kann ich auch sowas wie Shared Memory benutzen?
Weiß ich nicht, habe ich noch nicht ausprobiert.
Ich habe nochmal eine Frage zu dem Freeze. Bei anderen VMs ist es ja so, dass der Arbeitsspeicher und so weiter können auf die Festplatte geschrieben werden. Wie ist es hier? Wird es dann nur zur Laufzeit gefreezed oder geht es auch nach dem Reboot noch von der Hostmaschine?
Das geht nur zur Laufzeit. Für alles weiter wird dann halt, muss halt dann Checkpointing Restart nehmen. Also das ist dafür gemacht. Also das ist halt auch. Ups, da war's. Das ist halt auch das, wie das Ganze aufgerufen wird, dass das Ganze dann in State-File geschrieben wird und dann könnte man später auch neu starten. Das Freeze und Unfreeze ist halt nur für den Moment und das überlebt keinen Neustart, weil da halt auch kein Status irgendwie weggeschrieben wird.
Okay. Alle Fragen beantwortet. Wunderbar. Ja, dann bedanken wir uns nochmal ganz herzlich bei dir, Patrick. Und nach der Mittagspause geht's denn hier fröhlich weiter mit dem Thema Virtualisierung und Hochverfügbarkeit. Dann hoffentlich sehen wir uns wieder. Danke.